Advent, Advent, der Fiend verbrennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann schaukelt Alexa Bliss vor unserer Tür. Das, so oder so ähnlich, ist das, was passiert ist in den letzten 48 Stunden bei WWE. Danke übrigens an den Live-Chat auch für den tollen Titel der TLC-Review. Der Chat, der das am Montagmorgen mal eben so rausgehauen hat. So, und nach TLC ist vor Monday Night Raw. Die schwächsten Ratings aller Zeiten letzte Woche. Schauen wir mal, wie WWE reagiert hat. Außerdem ein weiteres Podcast-Tryout erwartet euch in dieser Woche. Also seid gespannt. Und jetzt lasst mich auf meinen Sendeplan gucken. Ah, genau, kommt das Intro. Los geht's.
Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Wie reagierte man auf die niedrigsten Quoten aller Zeiten und wie sahen die Veränderungen aus, die der Sender USA Network von WWE gefordert hatte? Kam WWE dem überhaupt nach? All das erfahrt ihr in dieser Review. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit dem nächsten Tryout-Gast. Letzte Woche war der Jill ja am Start und diese Woche ist Daniel Kultau wieder bei mir, leitet den Yeah! Fußball Podcast, ist also selbst auch am Mikro unterwegs, war auch bereits zweimal schon bei Hauptkampf zu Gast und heute dann auch hier in der Raw Review. Lass mal eine gute Zeit haben, Daniel.
Ja, Tobi, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei der Raw Review dabei sein zu können. Dankeschön.
Schreibt uns auch gern eure Meinung zu Daniel in die Kommentare und wenn ihr mögt, dann bewertet doch auch gern dieses Video auf YouTube, gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Wenn ihr euch fragt, wie ihr eure Dankbarkeit ausdrücken könnt, dass wir uns das jede Woche ansehen, dann ist das der Weg, den ihr gehen könnt. Liebe Grüße auch an den Björn, der arbeitet heute ausgiebigst. Dem schicken wir liebe Grüße in seine Bahn. Dafür schauen wir uns mal an, was bei Raw nach TLC passiert ist. Vielleicht mal grundsätzlich, bevor wir die Blöcke abarbeiten, Daniel. Hast du Veränderungen wahrgenommen bei Raw?
Ja, Charlotte war wieder da.
Mhm, kann ich bestätigen.
Ja, Charlotte war wieder da.
Und damit haben wir die Liste abgehakt. Es ist ja, also es gab ja noch eine andere Ankündigung, das hast du ja auch mitbekommen, in zwei Wochen, große Legendenausgabe, ne? Ric Flair, Kurt Angle, Hulk Hogan, Irvin Scheister, du hast Carlito, du hast so viele alte Namen. Glaubst du, dass das jetzt die Lösung der Probleme ist?
Ja, vielleicht wird es kurzfristig mal irgendwie einen kleinen Ratinganstieg in zwei Wochen geben. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so groß sein wird. Auf jeden Fall war das jetzt wieder der rote Knopf, der gedrückt wurde. Und mehr sehe ich darin momentan noch nicht und kann mir auch nicht vorstellen, dass da mehr passieren wird.
Das ist nämlich genau die Frage. Also bei Legenden, ne, wenn du die einsetzt, okay. Wenn du sie einsetzt, um neue Talente overzubringen, dann ist das eigentlich der sinnvollste Weg. Aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt in zwei Wochen keine Ausgabe, wo sich Hulk Hogan und Ric Flair dann die ganze Zeit selbst feiern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch. Ja, das ist so das Grundproblem. Also wenn Vince McMahon in Bedrängnis kam in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dann war die Antwort immer, okay, wen können wir von vor 20 Jahren anrufen? Und nicht, was können wir am aktuellen Produkt ändern? Was können wir mit dem aktuellen Roster besser machen, um die Leute wieder zu fesseln? Und ja, das ist ein grundlegendes Problem, finde ich, was dadurch halt offensichtlich wird. Ich bin mal gespannt halt dann, was die Quoten jetzt in den nächsten Wochen machen. Das hier war ja jetzt schon eine Holiday-Ausgabe, aber nicht jetzt am Weihnachtstag oder so. Plus, wir kommen natürlich vom Pay-Per-View, also eigentlich müsste man meinen, dass man sich da ein bisschen regeneriert, aber um so ein bisschen vorzugreifen, ich fand jetzt nicht, dass die Show so wahnsinnig die Impulse gesetzt hat, damit wir sagen, wir wollen nächste Woche einschalten. Weiß nicht, siehst du anders oder bist du mit mir d'accord?
Ja, sehe ich überhaupt nicht anders. Bin ich genau der gleichen Meinung. Ich glaube, da können wir jetzt auch langsam drüber sprechen, aber die Show hat jetzt keine großen neuen Wege freigesetzt.
Können wir langsam drüber sprechen. Der Daniel, er schiebt mich jetzt schon in den Podcast rein.
Ich bin heiß auf diese Ausgabe. auf Raw.
Wir sollen jetzt endlich anfangen. Komm, wir fangen an mit unserem allerersten Block und der dreht sich um den Fiend. Denn jeder hat sich ja die Frage gestellt, was passierte mit dem Fiend jetzt nach TLC? Ist er auferstanden? Ist er jetzt Jesus? Was ist passiert? Und bei Raw wurde das, naja, wurde es beantwortet. Auf jeden Fall ging man darauf ein. Das ist unser erster Block, der Fiend. WWE zeigte uns nochmal einen Rückblick auf das Segment bei TLC. Und dann hat man erst gegen Ende der zweiten Stunde das erstmals wirklich hier aufgegriffen. Ich hätte ja gedacht, man eröffnet die Show damit oder zeigt es recht früh, um Zuschauer zu halten nach diesem Record-Low letzte Woche. Sahen eben diesen Videorückblick und dann, ja, wie sich Orton das Benzin nahm und dann waren die Kommentatoren ja auch vor allem angewidert. Orton hat ja erst den Fiend in Brand gesteckt, RKO ihm verpasst. Und sich dann das Benzin genommen und dann haben die Kommentatoren gesagt, nee, das geht jetzt zu weit. Jetzt will er ihn nochmal verbrennen. Daniel, das war ein ganz schön heftiges Bild, was er da bei TLC gesehen haben.
Auf jeden Fall. Also der RKO, der war super cool gegen den brennenden Fiend. Das war wirklich klasse. Aber danach, dass da der Fiend ermordet wird, das war auf jeden Fall ein krasses Bild. Vielleicht passt das jetzt zur, ich will es nicht neue Ausrichtung der WWE nennen, sie soll ja ein bisschen gewalttätiger werden, wenn es nach dem Sender geht. Das war natürlich gleich das Gaspedal voll durchgetreten. War auf jeden Fall ein heftiges Bild, ja. Und ich war natürlich gespannt, was in dieser Ausgabe passieren wird mit dem Fiend.
Randy Orton kam heraus und er sah befriedigt aus, würde ich jetzt mal sagen. Schaute auf die Stelle, an der Fiend verbrannt ist. Und er hat schon in seinem Leben viele schlimme Sachen über sich gehört, meinte er. Aber gestern Nacht hat er auch all das bestätigt. Er bereut nichts, er genoss jede Sekunde. Es war so toll, den Fiend zu hören, wie er seine letzten Atemzüge nahm und die Flammen höher schlugen. Plötzlich ging dann das Licht aus und im Ring stand eine Schaukel und so ein Schaukelpferd und es war Sand auf dem Boden und eine Rutsche war da und auf einer Schaukel saß Alexa Bliss und die meinte, Randy, du fragst dich sicher, wo der Fiend ist. Vielleicht ist er im Solarium oder am Strand. Ich hoffe, er bekommt keinen Sonnenbrand. Tihihi. Vielleicht ist er auch in seinem Lieblingsrestaurant und isst Barbecue. Aber stimmt, Randy, hier, bleiben wir mal ernst, hier hast du ihn verbrannt. Die Matte hat ihn absorbiert und jetzt ist er zu Hause. Aber vielleicht kommt er zurück zu meinem Spielplatz. Und wenn er das tut, Randy, dann wird das schlimmer als alles, was du jemals gesehen hast. Das Licht ging aus, das Segment war vorbei und die Kommentatoren, Daniel, sie waren geschockt.
Ich war auch völlig geschockt erstmal, als ich das gesehen habe. Ich fand das Segment wegen einer ganz anderen Sache ziemlich kurios. Und zwar, wie lang ging das Segment, Tobi?
Das von Licht, Segment ging von, 7, 8
aus bis, von Licht aus bis wieder Licht aus?
Ungefähr 6 Minuten sind es gewesen. Nicht viel mehr.
Die Zeit mit Alexa Bliss waren tatsächlich 143 Sekunden.
Oh, ach, das und meinst
jetzt,
du.
Und jetzt frage ich dich, wie viele Schnitte gab es in dieser Zeit?
Wenn du das nachgezählt hast, dann bin ich ein sehr großer Fan von dir.
Ja, nee, vielleicht habe ich mich verzählt, aber nur um 1 oder 2. Aber in diesen 143 Sekunden gab es 47 Schnitte. Und ich meine, das war ja ein total ruhiges Segment. Ich konnte es mir wirklich, also ich hatte wirklich Probleme, mir dieses Segment anzuschauen. Ich bin da überhaupt nicht empfindlich, was sowas angeht. Aber das fand ich wirklich schon irrsinnig, um es mal so zu nennen. Aber inhaltlich fand ich erstmal, dass das so ein bisschen was von einem Traum hatte, dieses ganze Licht, aber es wird uns jetzt schon sehr viel zugemutet, was wir alles eigentlich glauben sollen, was real ist und was nicht. Ich meine, wenn man Wrestling-Fan ist und Wrestling schaut, da hat man ja sowieso, lässt man einiges durchgehen. Ja. Aber jetzt so langsam komme ich hier an eine Grenze, wo ich nicht mehr weiß, ob ich da noch weitergehen kann. Ich sehe vor allem nicht, wo das hinführen soll, was der große Payoff sein soll. Erklär du es mir bitte.
Naja, also alles erklären kann ich dir nicht, aber ich kann dir zumindest sagen, dass man hier versucht hat, anzudeuten, dass der Fiend zurückkommen wird. Also wer davon ausgegangen ist, dass das gestern bzw. am Sonntagabend bei TLC das Ende des Fiends war, ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Alexa Bliss, die letzten Wochen nicht da war, die beim Pay-Per-View nicht da war, die ist dann jetzt wieder rausgekommen. Man muss sich ja auch mal überlegen, bei TLC, ich erinnere mich daran, Jey Uso zum Beispiel hat sich am Fuß verletzt und direkt 5, 6, 7 Offizielle da. Randy Orton kippt Benzin auf den Fiend. Kein Mensch kommt raus. Der Fiend hat seine beste Verbündete Alexa irgendwo im Keller eingeschlossen und die Offiziellen hat es auch nicht interessiert. So, jetzt war Alexa dann wieder da und hat halt eben angedeutet, der Fiend kommt zurück. Ich sag mal so, der Undertaker ist auch ein paar Mal gestorben. Insofern, mit einigen wenigen Gimmicks kann man das machen. Unterschied, als der Taker wieder zurückkam, habe ich mich drauf gefreut. Beim Fiend, wenn der zurückkommt, frage ich mich, also, wenn er genauso zurückkommt, wie er jetzt gegangen ist, als dieses unverwundbare, übermenschliche Ding, dann muss ich sagen, finde ich, hat man hier eine Chance verpasst. Ich finde, das ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, um den Fiend zurückzubringen, aber so ein paar um trotzdem so ein paar Sachen am Charakter zu verändern, um ihn vielleicht doch ein bisschen verwundbarer zu machen. Und ich bin gespannt, ob man diese Chance ergreifen wird. Tatsächlich sieht es ja fast so ein bisschen aus, als wäre die Fehde aber dann noch gar nicht vorbei. Denn Randy Orton hat ja auch nicht gesagt, was jetzt als nächstes für ihn kommt. Er hat nicht gesagt, er will irgendeinen Titel oder so, sondern hat einfach gesagt, ja, habe ihn verbrannt. Dann war Alexa da und dann gab es dieses offene Ende. Und das lässt mich denken, dass es hier weitergeht. Die Frage ist halt, wann kommt der Fiend zurück?
Ja, ich frage mich, wie es überhaupt weitergehen kann in dieser Storyline, weil der Undertaker, der wurde ja vergraben oder in den Sarg gesteckt oder sowas. Aber der Fiend, der wurde einfach verbrannt. Also es ist, also eine größere Endgültigkeit gibt es ja quasi nicht, dass kaum was von deinem Körper übrig bleiben kann.
Man hätte ihm den Kopf abnehmen können vielleicht noch, aber ja, das war's dann auch.
Das stimmt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man es wirklich erklären möchte, dass der Fiend einfach zurückkommt. Ich sehe es noch nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist für mich inzwischen eine völlig überdrehte, übersinnliche Comic-Storyline geworden. Und ich bin da natürlich sehr gespannt drauf, aber ich finde sie viel zu verworren und bin trotzdem auf eine ganz bizarre Weise gespannt drauf, wie es weitergeht.
Tatsächlich ist jetzt, wenn wir uns dann am Ende der Show fragen, was bewegt mich dazu, nächste Woche einzuschalten? Tatsächlich, das mit dem Fiend ist das Einzige. Also da frage ich mich, okay, wie soll es weitergehen? Weil es so bizarr ist, dass ich mich da schon für interessiere. Also das muss ich WWE zugestehen, das haben sie hier geschafft.
Da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Aber wie gesagt, auf eine komische Art und Weise. Ich möchte einfach sehen, wie dieser für mich Trainwreck weiterfährt. Das möchte ich gerne sehen.
Wer jetzt denkt, hier kommt noch mehr, nee, das war alles, was man dazu gemacht hat, sodass wir zum zweiten Block gehen können. Und der dreht sich um das Frauen-Tag-Team-Geschehen, der zweite Block. Und da kommen wir jetzt quasi zum Opening der Show, denn Charlotte startete Raw mit Asuka. Charlotte erstmals im Thunderdome und sie trägt direkt wieder Gold. Asuka und Charlotte werden außerdem auch bei SmackDown am Freitag ein Titelmatch bestreiten. Damit gibt's drei Titelmatches jetzt bei SmackDown. Du hast Owens gegen Reigns im Käfig angekündigt, Universal Title, du hast Big E gegen Sami Zayn, Intercontinental Title und Asuka und Charlotte, die werden dort antreten und auch ihre Titel aufs Spiel setzen. Diese Woche übrigens, das noch als Anmerkung für euch, gibt's keine SmackDown-Review bei uns, dafür nächste Woche eine Raw vs. SmackDown-Review, könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Zurück zu Raw, diese Anfangspromo von Charlotte, die wirkte ja zumindest nicht wie ein reingewaschenes Babyface. Die neuen Champs wurden dann unterbrochen von den Ex-Champions Shayna Baszler und Nia Jax. Auch Mandy Rose und Dana Brooke kamen heraus, machten ganz schlimme Witze, die ich im Interesse eurer psychischen Gesundheit nicht wiederholen werde.
Ja.
Und das führte dann zur Ansetzung Dana Brooke und Mandy Rose gegen Shayna Baszler und Nia Jax. Das war dann der Opener von Monday Night Raw.
Das ist richtig. Also erst nochmal kurz zu Charlotte, die zurückgekehrt ist. Du hast recht, es war keine typische Face-Promo, war jetzt aber auch ehrlich gesagt nichts super Spannendes, was da groß im Gedächtnis bleibt. Und dann dieser Opener. Naja, Jackson, Shayna Baszler gegen Dana Brooke und Mandy Rose, der ging fast 13 Minuten lang. Und so hat es sich auch tatsächlich angefühlt.
Das ist noch lieb gesagt tatsächlich. Also am Anfang haben sich die Kommentatoren darauf konzentriert, so Charlotte und Asuka ein bisschen mit einzubeziehen, weil die saßen auch mit bei den Kommentatoren. Und da meinte Charlotte, sie hat sich mit Asuka zusammengeschlossen, weil sie keinen im Lockerroom mehr respektiert. Das ist wahrscheinlich jetzt auch die ganze Erklärung, die wir dazu kriegen werden, warum die beiden jetzt ein Team sind. Und das Match, wie du gesagt hast, knapp 13 Minuten. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, ich weiß, das ist nicht die Antwort. Sage ich so, um die Zuschauer mit einem fesselnden Open in die Show zu holen. Charlotte ist wieder da, das ist schön und gut. Aber jetzt zeigst du einen Opener, Dana Brooke und Mandy Rose gegen Shayna Baszler und Nia Jax. Und das Match war leider echt nicht gut. Also ich habe noch eine Szene im Kopf, wie zum Beispiel Dana Brooke sollte einen Bump nehmen, dann verfehlte sie, glaube ich, Nia Jax und sie nimmt dann einfach so einen Phantom-Bump. Die waren wirklich für 13 Minuten lang mit Mandy Rose fast komplett aufgeschmissen, mehr oder weniger. Ich fand das wirklich, ich fand das teilweise ganz schwer mit anzusehen. Das war überhaupt kein schönes Match. Und Shayna Baszler, wenn ich mir auch da nochmal anschaue, die war dann zwischendurch auf einer Ebene mit Dana Brooke und Mandy Rose. Das ist die Frau Baszler, die in Rekordzeit das Elimination Chamber Match gewonnen hat, noch in diesem Jahr. Und jetzt Ende des Jahres sind wir hier. Zum Glück gewinnt sie das Match nach dem Carry-Fooder-Clutch gegen Brooke. Sie hat so ein High-Stack-Cover cool gekontert. Das war aber fast der einzige Lichtblick eines sonst mir insgesamt viel zu qualitativ durchwachsenen Opening-Segments und Matches.
Ja, das, was du mit Shayna Baszler ansprichst, das ist ganz, ganz richtig. Davon haben wir ja auch die Tage bei Hauptkampf schon drüber gequatscht. Wenn jemand aus NXT ins Hauptroster kommt, dann ist der Glanz schnell verflogen. Und da musste ich tatsächlich dran denken, als Shayna Baszler da Dropkicks von Mandy Rose eingesteckt hat und von ihr dominiert wurde. Ich habe am Anfang des Matches so gedacht, okay, das ist jetzt nicht so spannend, was im Ring passiert, sondern achtest du mal ein bisschen drauf, was da am Kommentar erzählt wird, warum die beiden jetzt ein Team sind, also Charlotte und Asuka. Und ja, viel ist dabei aber auch nicht rübergekommen. Also aus Respekt quasi sind die beiden jetzt ein Team, weil Charlotte Asuka respektiert. Das war es soweit.
Ja, und das Match war halt keine Augenweide, ne?
Genau.
Wenn ich da halt drauf schaue, nach dem Match gab es dann auch die hinterlistige Attacke von Rose und Brooke, die haben fair verloren und attackieren dann unfair nach dem Match die Heels. Also ist ja auch, also das Finish war ja auch komplett clean. Insofern weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich daraus machen soll.
Die WWE auch nicht.
Die WWE wahrscheinlich auch nicht tatsächlich, ja. Wenn später dann noch ein anderes Match, Charlotte und Asuka gegen Peyton Royce und Lacey Evans. Wie schon bei TLC sah Charlotte hier weitestgehend gut aus, durfte viel austeilen. Gab dann auch selbstverständlich den Sieg für die Champions Figure 8 gegen Peyton Royce zum Sieg für Charlotte und Asuka. War eher wahrscheinlich so ein langgezogenes Showcase, fand ich. Jax und Baszler schauten sich das Match Backstage an. Match war okay, der Ausgang ist richtig, dass die Champions hier gewinnen. Solid Stuff, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes.
Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht in die Richtung geht, dass Charlotte und Asuka bei WrestleMania aufeinandertreffen, sich vielleicht im Januar, Februar splitten, dann eine kurze Feder haben und bei WrestleMania das dann gipfelt. Anderes kann ich mir da momentan noch nicht wirklich erklären, aber ist ja auch noch ein bisschen hin, da hat die WWE bestimmt einiges vor.
Was mich am meisten gestört hat, jetzt immer wenn Charlotte woot im Thunderdome, wird so ein Woo eingespielt. Also wirklich so das blechernste, künstlichste Woo, was du dir vorstellen kannst. Und das ist, es ist WWE. Das ist WWE.
Muss ich mal drauf achten. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Okay.
Dann hat es sich zum Glück nicht so sehr rausgerissen wie mich. Ja. Ansonsten konnte man hier, denke ich, alles soweit vertreten. Das war das, was um ja, Charlotte und die neuen Women's Tag Team Champions passiert ist. Wie gesagt, mit denen geht es dann weiter bei SmackDown. Machen wir weiter. Der dritte Block. Da befassen wir uns ausgiebig mit dem Hurt Business. Die haben ja jetzt auch mehr Gold bzw. mehr Silber um die Hüften, haben hier eine Promo im Ring gehalten. Sie haben neue Titel zu ihrer Kollektion hinzugefügt. US-Champ Bobby Lashley und die neuen Tag-Team-Champs Cedric Alexander, Shelton Benjamin standen mit MVP im Ring in der VIP-Lounge. Cedric Alexander meinte, er ist jetzt in seiner Prime. Er wirkte hier wieder sehr enthusiastisch und wurde von seinen Mitgliedern ja, wieder so ein bisschen schräg angeschaut, aber ich mag das mit Cedric. Ich finde, er hat definitiv eine Entwicklung in die richtige Richtung gemacht und hat durch das Hurt-Business sehr profitiert, ist auch als Charakter einfach interessanter geworden und er ist ja auch, glaube ich, der Fokus hier langfristig für die Storyline innerhalb dieses Stables und da muss ich sagen, das ist eine der Sachen bei Raw, von denen ich ja mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich sie gut finde.
Auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt hoch in den Himmel lobe und sage, das ist das Geilste, was ich seit langem gesehen habe. Aber es ist wirklich interessant, finde ich auch, wie sich Cedric Alexander jetzt da wieder völlig von sich selbst überzeugt und denkt, dass er einfach der geilste Wrestler aller Zeiten ist. Finde ich auf jeden Fall spannend, zu welchen Konflikten das innerhalb des Hurt Business führen könnte.
Das Hurt Business wollte dann Siegerfoto schießen. Es gab aber eine Fotobomb von R-Truth. Der wurde dann verfolgt von den 24-7-Geeks.
Bis das dann, war frech.
Das war frech, oder? Fand
ja,
ich auch.
Das war frech, ja.
Macht man nicht. Gute Stube, R-Truth. Das gehen wir nochmal in die Nachhilfe. Ja, dann wurde R-Truth verfolgt in den 24-7-Geeks, bis dann Jeff Hardy und Matt Riddle herauskamen, die jetzt tatsächlich, das war auch später in dem Match so, Hardy Bros genannt werden. Was soll ich denn davon halten?
Ich weiß es auch nicht, Broby, was du davon halten könntest. Aber ich habe einen schönen Poetry and Broschen zum Beispiel schon gesehen.
Ach du, Alter. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt ist das Gimmick von Matt Riddle tatsächlich, dass in seiner Gegenwart die schrecklichsten Wortspiele der Geschichte gemacht werden, oder was?
Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass das passieren wird. Also das finde ich durchaus unterhaltsam, diese Wortspiele. Weiß aber nicht genau, was ich mit seiner Promo vor dem Match anfangen
Nee.
Konnte. Kannst du mir da helfen?
Ich kann dir sagen, was er gesagt hat. Er meinte, Leute, kommt mal runter und entflieht diesem täglichen Grinden. Lasst uns doch einfach mal alle zusammen ordentlich anstoßen aufs Leben, die Zeit genießen. Und dann hat Jeff Hardy auch gesagt, ja, also was er sagen will, es gibt Wichtigeres als Status. Wir steigen heute auch mit etwas viel Wichtigerem in den Ring, mit Vertrauen. Und ich habe das gesehen und dachte, okay, also wollt ihr nicht die Titel? Oder weil Titel sind ja Status, aber sie halten nicht so viel von Status. Oder halten sie nur nicht so viel davon, wie sich das Hurt-Business gibt, weil die mit den Anzügen und so und schick aussehen. Ich war durchaus verwirrt. Also Matt Riddles Promo wirkte ja tatsächlich wie 1:1 vorgetragen vom Blatt Papier. Ich finde, bei ihm merkt man das am meisten, wenn da was nicht ganz normal, natürlich aus seinem Mund kommt. Ich fand das auch sehr komisch. Also Matt Riddle macht schlechte Wortspiele und ist jetzt dafür, Leute, nehmt das alles mal nicht so ernst.
Ja, ich fand es insgesamt so Bro-Lala ungefähr. Und ja, Matt Riddle ist inzwischen, hat sich inzwischen einfach seine Rolle so ein bisschen hingegeben, hatte ich das Gefühl. Die ihm sicherlich nicht ganz unvertraut ist oder der er ganz vertraut ist eigentlich. Aber ja, wo geht das hin? Wo geht das alles hin? Ich sehe es momentan noch nicht so richtig, warum wir das Woche für Woche so zu sehen bekommen.
Ich glaube, also der langfristige Plan soll ja sein, dass Lashley dann auf Matt Riddle trifft, um den United States Titel. Es gab ja dann noch das Match von Lashley und MVP gegen Hardy und Riddle. Ganz viele, wie du schon gesagt hast, ganz viele Wortspiele. Du hast die auch schon sehr gut adaptiert. Also das Gimmick von Matt Riddle hast du bereits ordentlich verinnerlicht. Das notiere ich mir als Pluspunkt auf meiner Liste. Der Broetry in Motion. Ich habe das auch hier nochmal stehen, um Gottes Willen. Einige werden wahrscheinlich auch sagen, das ist doch geckig. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ist jetzt mal 1-2 Wochen lustig, aber wenn die das jetzt weitermachen, ich glaube, in ein paar Wochen hängt es mir dann halt irgendwie schon ein bisschen zu den Ohren heraus. Hardy und Riddle wurden dann hier tatsächlich, wie gesagt, auch Hardy Bros genannt. Hardy wurde recht lang bearbeitet, am Ende auch im Full Nelson dann besiegt von Lashley. Riddle hat aber in der Zwischenzeit relativ viel Offensive durchbringen können, auch gegen Lashley. Und das ist ja auch das, was man langfristig aufbauen will. Also das ist mein positiver Takeaway hier. Riddle wurde, wenn er im Ring war, gut in Szene gesetzt. Das möchte ich positiv herausstellen. Ansonsten diese 11 Minuten, ja, sie stärken auf der einen Seite das Hurt Business und Matt Riddle, dass jetzt dann Jeff Hardy hier verliert und den Submission-Finisher kassiert, finde ich in Ordnung.
Ja, um das aber auch noch mal zu sagen, diese ganzen Wortspiele und so weiter, das ist jetzt wirklich mal ab und zu, trifft da mal einer, den ich ganz witzig finde, aber ich brauche das nicht jede Woche, auf keinen Fall. Das sollte.
Also Bro-Lala hat bei mir gerade nicht getroffen.
Okay, gut. ich denke, das sollte man nicht Woche für Woche machen, aber ich finde wirklich das Hurt-Business, um noch mal was Positives dazu zu sagen, wirklich toll dargestellt in den letzten Wochen und auch Lashley ist für mich inzwischen immer glaubwürdiger. Auch jetzt nochmal durch dieses Finish, also habe ich überhaupt nichts zu mäkeln an der Sache.
Ist ja auch eigentlich so mit der am meisten protecteste, den es gibt bei WWE, ne?
Genau, ja.
Also da hat man wirklich, finde ich, bisher einen sehr guten Job gemacht mit Lashley. Und wenn man jetzt, also wenn Riddle jetzt derjenige ist, der dann davon profitieren kann und wirklich in einem richtig starken Match Lashley den Titel abnimmt und dadurch ein bisschen an Star-Status gewinnt, dann bin ich der Letzte, der da was dagegen hat. Insofern, wenn man das machen will, dann bitte gern. Damit können wir auch diesen Block abschließen und kommen zum WWE Championship-Titelblock. Also alles, was irgendwie mit dem World-Title bzw. mit dem WWE-Titel zu tun hat, wollen wir aufarbeiten. Und natürlich stellt sich da erstmal die Frage, Miss ist sein Koffer los. Was war seine Reaktion darauf hier bei Raw? Die Antwort, es gab ein Miss-TV-Segment mit ihm, John Morrison und dem Gast AJ Styles. Ich bleib übrigens dabei, dass Miss nicht zum smartest möglichen Zeitpunkt eingecashed hat und schnell gehandelt hat er ohnehin nicht, weil gab ja welche, die haben gesagt, naja, also das war ja schon eigentlich ganz schlau, wie er es gemacht hat. Wie dem auch sei, er ist den Koffer los. Einige haben gefragt, ob er den Cash vermasselt oder Otis, das wäre doch jetzt egal gewesen. Muss ich jetzt sagen, im Nachhinein stimme ich da auch zu.
Auf jeden Fall, Hauptsache der Koffer war irgendwie weg, dass WWE die Kuh vom Eis bekommt. Er hat ja aber auch gesagt beim Miz TV, er hat da jetzt ein bisschen impulsiv gehandelt in diesem Moment, hatte einfach Bock nach 10 Jahren, nach seinem ersten Cash-In, nochmal erfolgreich einzucashen, aber wurde dann nicht ganz was. Und er hat sich ja auch darüber beschwert, das fand ich ganz interessant, dass man ihn nicht ernst nehmen würde. Und jetzt frage ich mich nach diesen ganzen vielen Segmenten in letzter Zeit. Kannst du dir erklären, warum man Miss nicht ernst nimmt?
Woran könnte das nur liegen? An den ganzen furchtbaren, schrecklichen Fremdschämen-Promos oder an dieser tollen Weihnachtsgeschichte aus der Vorwoche? Ich weiß nicht. Also vielleicht dieser Humor, der für Vierjährige zugeschnitten ist, könnte ein Faktor sein. Ich weiß es nicht. Ist ein ganz vages Ding. Jedenfalls, Miss wollte sich hier bei Styles erklären, aber Styles meinte, Junge, du bist wahrscheinlich der größte Idiot, der auf Erden rumläuft, wo ich dachte, yep. Und meinte dann, du hast mich den Titel gekostet. Einige werden dann sagen, die Promo von The Miz hier war großartig. Bei mir muss ich sagen, reicht's nicht, wenn man ein bisschen rumschreit und ja, vor 10, 15 Jahren dies, das. Er hat dann auch gesagt, er hätte Raw als Champion in neue Höhen katapultiert. Aber es ist Weihnachten, das ist Zeit des Vergessens und Vergebens. Also bei WWE die 12 Monate im Jahr, einmal voll. Und AJ wurde dann ein Angebot gemacht. Und er meinte, hey, du darfst Co-Star im neuen Marine-Teil werden. Da gab es ein lustiges Bild und plötzlich redete Omos, keine gute Idee, der meinte, technisch gesehen hat John Morrison eingecashed. Hast du ein Auge drauf gehabt bei TLC? Ich habe gar nicht genau hingeschaut. Wer hat denn dem Referee den Koffer übergeben?
Das war tatsächlich John Morrison, aber mir ist es nicht aufgefallen, bis Omos uns alle darauf hingewiesen hat. Also es war tatsächlich John Morrison, der den Koffer an den Offiziellen gegeben hat und der auch den Referee im Schlepptau hatte.
Also hat Omos mit seinen 9 Metern Körpergröße dann doch den guten Überblick behalten.
Ja, der Miz, kann das gut sehen von da aus.
Der hat das gut gesehen und The Miz hat gesagt, stimmt eigentlich. Ja, dann habe ich ja nie eingecashed. Dann will ich jetzt meinen Koffer sofort zurück. Hat dann auch später Backstage telefoniert und will jetzt alles in Gang setzen, um den Koffer zurückzubekommen. Drew McIntyre beendete das Ganze dann, hypte den Main Event. Da gibt es heute ein 6-Man-Tag-Team Holiday Street Fight zwischen Drew, Keith Lee, Sheamus gegen AJ, Miz und Morrison. Dann hat Drew eine neue Version des Albtraums von TLC vorgelesen mit Keith Lee und Sheamus. Die haben dann den Ring umzingelt. Es gab einen großen Brawl. Die Faces zerstörten die Heels. Aber am Ende schubste AJ Styles Keith Lee in Richtung Sheamus und das hat Sheamus nicht gut aufgefasst.
Nee, fand er gar nicht so gut. Ich glaube, es war sogar ein Dropkick, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber
oder das,
Sheamus wollte gerade seinen Kick zeigen und dann flog ihm Keith Lee in die Parade. Ja, und das hat dann zu ersten Streitigkeiten zwischen den beiden geführt. Und mir hat dann echt Drew McIntyre ein bisschen leid getan, der da wirklich wie so eine besorgte Mutter zwischen ihren beiden Kindern vermitteln musste, dass das doch jetzt gar nicht so schlimm war, dass das alles nur ein Versehen war. Und ich frage mich, Backstage können die sich das wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, ob da was war, oder?
Nee, das wäre dann nämlich meine Frage auch gewesen. Also die haben sich dann Backstage auch nochmal lautstark gestritten. Sheamus hätte sich auch einfach die TV-Bilder anschauen können. Aber Drew hat die Gemüter erstmal besänftigen können, ich weiß nicht, wie gut seine schottischen Muttergene ausgeprägt sind, aber er hat so ein bisschen für Zucht und Ordnung gesorgt. Auch Miz und Morrison haben sich dann Backstage übrigens noch mit AJ Styles gestritten, also Unstimmigkeiten in beiden Teams. Wie hat dir insgesamt das Miz-TV-Segment gefallen? Gerade jetzt auch mit dem Blick auf, bekommt Miz seinen Koffer zurück? Will das wirklich noch irgendjemand sehen? Und vor allem, wie viel Wert hätte es, wenn jemand eincasht, verliert, den Koffer zurückbekommt, eincasht und dann Champion wird? Würde das den Titel nicht komplett runterziehen? Also nur mal rein hypothetisch.
Gute Frage. Ich habe mich heute schon gefragt, ob es so einen Fall schon mal gegeben hat. Also, oder ob das jetzt so ein Präzedenzfall ist. Also ob schon mal irgendwie ein valid Manager den Koffer übergeben hat. Bin ich mir gar nicht so super sicher. Das Segment an sich fand ich deutlich zu lang auf jeden Fall, einfach auch wenn jetzt die Faces dann rauskamen und dieses Weihnachtsgedicht vorgetragen haben. Das dauert mir alles ein bisschen, es ist einfach dieser kleine Tucken drüber inzwischen. Ja. Und dann weiß ich nicht, war meine Vorfreude auch irgendwie auf den Main Event, also Vorfreude, auf den Main Event ein bisschen getrübt, als es dann auch in beiden Teams irgendwelche Spannungen gab. Also da stehen dann ja nicht so richtig Teams sich gegenüber, sondern einzelne Wrestler. Und von daher war ich nicht so sonderlich gespannt, was dann im Main Event noch groß passieren würde.
Mein Problem mit der ganzen Sache ist auch einfach, dass ich sie nicht wirklich ernst nehmen kann. Das ist einfach so das Problem, was ich dann auch damit habe. Ich dachte vor allem dann auch, okay, Miz ist den Koffer los, jetzt können wir vielleicht endlich mal uns darum kümmern, dass er andere Sachen macht, außer immer und immer wieder dieselbe Leier. Wir haben Rekordtiefstwerte, was die Ratings angeht, unter anderem, weil The Miz die ganze Zeit in den Main Events mit rumgehampelt ist. Und was macht man? Es geht genau so weiter, nur dass er jetzt keinen grünen Koffer hat. Und das ist mir ehrlich gesagt dann einfach ein bisschen zu dünn.
Ich bin aber da auch mal kurz gespannt, was da denn wirklich passieren könnte mit diesem Koffer, ob da nochmal irgendwas passiert. Aber auch auf so eine interessante Art und Weise, ob sie das vielleicht tatsächlich sinnvoll lösen können. Weil eigentlich, wenn sich Mist jetzt schon so darüber aufregt, Backstage noch telefoniert, glaube ich nicht, dass da schon die letzten Worte gesprochen wurden.
Das endet in so einem Gerichtsverfahren wie mit Otis. Und am Ende kann er JBL bestechen und kriegt seinen Koffer zurück.
Ja, jetzt everything, lacht man darüber.
Everything can happen in the WWE. Der Main Event, das war ein Six-Man-Tag-Team Holiday Street Fight. Es standen Gimmicks um den Ring herum, Geschenke, Bäume, Tische, Kendo-Sticks. So, Daniel, und wie man das in einem guten Street Fight macht, taggt man sich brav ein und aus und steht in diesem knapp 18 Minuten langen Match erstmal 12 Minuten brav auf dem Apron. Denn wenn man das nicht macht und einfach andere verprügelt, dann gibt es. Nee, es gibt ja keine Disqualifikation. Was passiert denn dann, Daniel?
Nein, das ist ja ein Weihnachts-Streetfight. Und bei einem normalen Streetfight kann man das machen, wie man will, aber es ist Weihnachten. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man sich benimmt.
Nächstenliebe zeigen.
Übermorgen ist Weihnachten. Da will man auch ein paar Geschenke bekommen. Da möchte man sich ganz gut präsentieren. Aber nein, das war natürlich Quatsch, sich da einzutaggen, auszutaggen. Aber es war, glaube ich, nicht der einzige Quatsch, der da in diesem Match dann noch passiert ist.
Nun, was hatten wir? Also 18 Minuten ging der ganze Spaß. Ich kam wirklich nicht drüber. Ich habe mir das hier 3-4 Mal aufgeschrieben, sehe ich gerade. Ich kam nicht darüber hinweg, dass die sich einfach eingetaggt haben die ganze Zeit. Ich dachte, Leute, verprügelt euch doch einfach. aber nun ja, McIntyre hat irgendwann AJ Styles mit einer Powerbomb durch den Tisch geschmissen und dann gab es irgendwie Teig ins Gesicht. Und dann nach 10 Minuten gab es eigentlich auch erst diese ganzen Spots. Und da haben sie sich irgendwie der bis dahin brutalste Spot nach 10 Minuten war, wie AJ Styles Keith Lee mit einem Keks beworfen hat.
Das war, ich habe immer Angst, wenn es solche Matches gibt bei WWE, bei denen Essen um den Ring steht. Das wird immer albern. Das wird immer albern. Und das war auch dieses Mal so.
Aber der hat den wie so ein, hast du gesehen, der hat den wie so ein Frisbee schön Keith Lee aufs Auge gezimmert oder so ähnlich.
Aber er hat ihn mit dem Mund aufgefangen, dachte ich erst. Aber nee, nicht
genau, ganz. Weil Keith Lee ist ja dick, das heißt, er isst immer ganz viel.
Ja.
Ansonsten, du meintest gerade schon, es sind noch ein paar andere Sachen passiert. Also diese Gimmicks wurden alle erst zum Ende eingesetzt. Also Kendo-Sticks, Kekse, Tische, alles Mögliche. McIntyre wollte dann irgendwann den Claymore-Kick ansetzen. Sheamus, der schon das ganze Match über so seine Differenzen mit Keith Lee hatte, taggte sich dann aber ein. Und dann taggte sich Keith Lee einfach ein. Also einmal das ganze Team, was sich blind taggt. Und Drew McIntyre dachte sich auch so, Leute. Nebenbei warf Omos John Morrison noch durch den Tisch und im Ring holt sich Keith Lee nach der Spirit Bomb gegen The Miz den Sieg. Die Faces gewinnen im Holiday Street Fight. Erstmal so weit, was hast du von diesem Main Event gehalten?
Ja, gesehen und vergessen, so ungefähr. Ich fand viele Sachen daran wirklich albern, dass da AJ Styles in den Plastiktannenbaum geworfen wird und ihm das anscheinend sehr, sehr zusetzt, dass er in die Geschenke geworfen wird. Und es sind halt Miz und Morrison. Es sind Miz und Morrison, die seit Wochen wirklich das alberne Clowns-Duo sind bei der WWE. Ich fieber mit denen nicht mehr mit. Mir ist das egal, was mit denen passiert. Ich hoffe, es wird äußerst unterhaltsam, aber wenn es darum geht, Matches zu bestreiten, dann sind die bei mir inzwischen einfach nicht mehr in diesem Status, dass ich da groß mitfieber. Ich fand es ein bisschen schade am Ende. Das war, glaube ich, regietechnisch nicht ganz so glücklich.
Ja, Morrison hat man nicht gesehen, ne?
Ja, es war beides so ein bisschen zu sehen. Also Morrison wurde dann während des Flugs, glaube ich, geschnitten, ja. zur Powerbomb von Keith Lee. Das war ein bisschen schade. Es hat jetzt, glaube ich, niemandem richtig wehgetan. Aber
war aber dann übrigens der Fehler von Omos, by the way. Also der dann einfach entweder seinen Cue verpasst hat oder Morrison hätte schneller werfen müssen, aber Kevin Dunn hat dann einfach während dem Wurf von Omos gegen Morrison gesagt, nee, Spirit Bomb, dann haben wir ein bisschen was von der Spirit Bomb gesehen, dann wieder rausgeschnitten, wo Morrison aber schon längst durch den Tisch geflogen ist. Das war aus Produktionssicht nicht ganz glücklich gelöst.
Genau, ist ja noch jung dabei oder frisch dabei, Omos, ne?
Und Kevin dann auch,
ja. Genau, die werden sicherlich noch viel lernen.
Aber jetzt mal vielleicht noch eine andere Geschichte. Das war ja so die große Sache. Nach dem Match attackiert Sheamus dann auch Keith Lee, zieht den Bro-Kick durch und damit endet Raw. Die Story in den letzten Wochen und Monaten war, Sheamus und Drew sind richtig gute Freunde, ne?
Ja, genau.
Zu Beginn dieses Matches, hört mal genau hin, haben die Kommentatoren mir erzählt, dass Keith Lee und Drew McIntyre gute Freunde sind. Und dass Sheamus die unsichere Komponente ist. Und ich dachte, ich als Zuschauer, der in den letzten Wochen euer Produkt die ganze Zeit geschaut hat, so viele Interaktionen zwischen Sheamus und Drew gesehen, aber fast keine zwischen Drew und Keith Lee. Also, ich weiß nicht, was man da jetzt genau vorhat. Ich kann mir nur vorstellen, dass man so in die Richtung will, dass irgendwie die Freundschaft von Drew und Sheamus so jetzt einem Härtetest unterzogen wird und Keith Lee so als Dritter da dazukommt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man dann jetzt in Richtung halt Sheamus gegen Drew beim Rumble geht, weil Sheamus irgendwann noch gegen Drew turnt. Aber was mich am meisten irritiert hat hier im Match, war vor allem Keith Lee derjenige, der überreagiert hat. Als er und Sheamus sich zum Beispiel mitten im Match, die haben sich dann so ein bisschen heftiger auf die Schulter geklopft und plötzlich zeigt Lee einfach einen Double-Chop gegen Sheamus, wo ich dachte, Junge, chill mal, komm mal runter. Und am Ende taggt sich Sheamus ein für Drew. Da dachte ich, okay, Sheamus als Rüpel ist okay. Aber nein, dann taggt sich nochmal Keith Lee ein. Und ich denke, hä? Was ist das denn für ein Egoist? Warum muss bei WWE immer alles so kompliziert sein?
Das war echt super wild. Das fand ich auch, weil es gab ja auch noch dieses Backstage-Segment, wo Drew da auch wieder so völlig verzweifelt zwischen diesen beiden stand und dann so zu Keith Lee gesagt hat, hier, pass auf, Sheamus ist ein Freund von mir, der muss sich jetzt ein kleines bisschen beruhigen, machen wir jetzt am besten alle. Dann ist Keith Lee ja auch erstmal weggegangen und hat gesagt, ja, alles klar. Und am Ende wechseln diese Rollen dann trotzdem wieder total. Ich habe auch irgendwann nicht mehr ganz durchgeblickt, was da jetzt genau passiert ist, wer jetzt welche Rolle hat. Es war sehr verwirrend, durchaus.
Macht's doch von mir aus so, dass Sheamus und Drew super funktionieren eine Zeit lang, etabliert, dass die beiden eine gute Einheit sind. Sheamus dann aber skeptisch ist, ob Lee in diese Kombination mit reinpasst. Drew will Lee aufnehmen, aber Sheamus will das nicht so wirklich. Will nicht, dass irgendwie Drew einen anderen besten Freund bekommt oder er hält Keith Lee für eine unsichere Sache. Aber hier erzählst du mir jetzt als Zuschauer, dass Keith Lee auf einen etwas ruppigeren Sheamus absolut überreagiert, kein souveräner Typ ist, sondern ziemlich bockiger und arroganter, egoistischer Typ. Wahrscheinlich besiegt Sheamus jetzt bald Keith Lee und turnt dann gegen Drew und dann haben wir unser Rumble-Match. Aber das ist alles so verkompliziert und die Rollen wechseln so ganz komisch. Ich fand das wirklich sehr merkwürdig. Und man muss ja trotzdem sagen, das ist jetzt auch nicht die riesige neue Entwicklung. Also klar, das war dann so der Cliffhanger jetzt am Ende von Raw. Aber ich muss sagen, ich war so irritiert davon, auch wie Keith Lee hier dargestellt wurde, dass ich mir nicht direkt gedacht habe, boah, na dann will ich aber nächste Woche mal sehen, wie es aussieht. Sondern ich dachte mir eher, Keith Lee, Alter, chill mal.
Es ist ja auch nichts, was sich irgendwie die Wochen zuvor bei Keith Lee schon angedeutet hat, nee, dass er so ein Typ sein kann. Das kam einfach völlig aus dem Nichts mal wieder. Und wir sind jetzt damit, ja, stehen so ein bisschen vor dem verschlossenen Tor und wissen nicht genau, was wir damit machen sollen.
Ich dachte, 5 Blöcke reichen für diese Show. Aber nee, es reichen 4. Scheinbar hat das jetzt, das war alles, was jetzt an relevanten Sachen passiert ist. Es gibt noch ein bisschen, weil die Leute gesagt haben, sie wollen trotzdem wissen, was beim Rest noch so passiert ist. Ich habe mir hier noch notiert, Ricochet traf wieder auf jemanden von Retribution. Diesmal traf er auf T-Bar und hat wieder verloren nach Eingriffen von Retribution. So generiert man Interesse für Ricochet. Er verliert erst gegen die Geeks und tritt ihnen dann bei. Und die Kommentatoren meinten, wir bewundern, wie Ricochet sich jede Woche stellt. Und ich bewundere, wie über 1,5 Millionen sich jede Woche Raw anschauen.
Ja, also kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist natürlich höchstgradig quatschig, was da rund um Ricochet passiert. Um so einen talentierten jungen Mann, ne? Und der muss doch unzufrieden auch mit seiner Situation sein, mit sich selbst. Ich verstehe es nicht.
Wird wahrscheinlich denken, wenigstens habe ich TV-Zeit. Angel Garza hatte auch TV-Zeit, squashte Drew Gulak und flirtete mit Sarah Schreiber, der Interviewerin. Ja, das ist passiert, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes gewesen. Und Elias war wieder mit Jackson Ryker am Start. Ryker squashte Gran Metalik in einer Minute. Und das war Raw, Daniel.
Das war's. Haben wir die nächste Ausgabe geschafft.
Ja, in unter 40 Minuten. Good job. 3 Stunden in weniger als 40 Minuten reviewen. Wie sieht denn dein Fazit aus zu dieser Show? Was war so dein Gesamteindruck?
Also es gab natürlich irgendwie ganz gute Sachen. Es gab eine gute Sache. The Hurt Business finde ich durchaus interessant, aber der Rest, ich möchte das ja nicht so, also hier hören ja auch Leute zu, die wirklich WWE mögen und die Raw mögen und sich das wirklich super gerne anschauen, aber ich fand alles an dieser Show wirklich einfach nur auf eine entweder schlecht oder quatschig oder ich habe es nicht verstanden. Und das auch das Fiend-Segment, da fühle ich mich momentan so alleingelassen, was diese Story angeht, weil ich habe mir auch die YouTube-Kommentare zu der Fiend-Story durchgelesen und die sind ja durchweg positiv. Also dies kommt ja richtig gut an, aber ich bin überhaupt nicht drin. Ich kann da überhaupt nichts drin sehen. Also ich finde das Hurt-Business wirklich interessant. Ich finde interessant, was mit Cedric Alexander passiert. Ich finde, Bobby Lashley wird ganz toll dargestellt. Aber am Rest der Show habe ich wirklich überhaupt keinen Gefallen gehabt. Geht's dir da ein bisschen besser?
Ich habe mir vor allem gedacht, so als Reaktion auf die schlechtesten Quoten aller Zeiten war das überraschend. Nämlich überraschend dünn. In der dritten Stunde hast du Charlotte und Asuka und den Streetfight. Also da hat man ja durchaus noch ein bisschen was aufgeladen. Und ich glaube, da erhofft man sich jetzt schon einen Effekt. Aber davor hielten sich die Highlights ja, wie ich fand, in Grenzen. Das Wrestling bei dieser Show insgesamt war auch über weite Strecken maximal grundsolide. Wenn ich an den Opener denke, dann wäre grundsolide noch eine 5-Universen-hafte Übertreibung. Ansonsten wenig frische Entwicklungen. Also Miz und Morrison wollen jetzt ihren Koffer zurückhaben. Alexa Bliss kehrt nach Wochen zurück und sagt, der Fiend wird auch irgendwann wieder zurückkehren. Und beim Rest wurde ja eigentlich verwaltet. Beziehungsweise im Fall von Ricochet, der hat nochmal auf den Deckel bekommen, okay. Aber wo ist der frische Impuls? Was bewegt mich nach dieser Show, da jetzt zu sagen, okay, das scheint jetzt ein Turnaround zu sein. Hier scheint sich grundlegend was zu ändern. Hier kommt frischer Wind rein. Ich will das nächste Woche sehen. Außer dem Fiend, wie ich das vorhin gesagt habe, ist das bei mir nichts. Und ich finde es immer faszinierend. Jetzt stell dir mal vor, es kommt eine neue Promotion in den Wrestling-Circuit und liefert ein Produkt mit dieser Qualität. WWE profitiert halt so hart vom Namen der Marke, aber ganz neutral betrachtet ist das Produkt nicht ansatzweise auf dem Niveau eines Marktführers, finde ich. Die Show war jetzt keine Katastrophe, also ich fand letzte Woche schlimmer, aber als Reaktion auf den Rating-Tiefpunkt und für eine Show nach dem Pay-Per-View war mir das persönlich insgesamt zu uninspiriert. Nicht alles war schlecht, gab definitiv auch positive Punkte, ich würde mich da bei dir anschließen, aber das Uninteressante bis Irritierende überwiegt in meinen Augen. Wer das anders sieht, darf das natürlich gern schreiben und ihr könnt auch abstimmen auf www.spotfight.de. Da gibt es ja auch die Umfrage, wo ihr eure Stimme geltend machen könnt und einbringen könnt mit einem Klick. SmackDown Review am Samstag, wie gesagt, die gibt es nicht. Dafür nächste Woche Raw vs. SmackDown. Und dann gibt es halt jetzt in 2 Wochen dieses Raw-Legenden-Special. Und Legenden sind gerade scheinbar das einzige Ärmel, das einzige Ass, was Vince im Ärmel hat, wenn es um Rating geht. Ist halt so, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, das schließt sich der Kreis. Das wird vielleicht mal eine Woche einen Effekt haben, aber wenn du nicht irgendein Segment bringst mit den Legenden und den frischen Leuten im Roster, wo die aktuellen Leute profitieren, dann hast du langfristig damit keine Wirkung erzielt.
Und ich habe auch ein bisschen, ja, kein Schiss, aber ich sehe schon die nächsten Wochen vor mir, wenn die WWE dann merkt, okay, wir haben ja Ende des Monats den Royal Rumble, irgendwas müssen wir da ja auch machen, dass der dann jetzt so schnell und völlig unüberlegt im Januar dann einfach aufgebaut wird. Wir werden dann wieder Qualifikationsmatches sehen. Und dann geht es ja auch so langsam schon Richtung WrestleMania. Da hätte man jetzt ja auch schon eigentlich mal irgendwie so ein bisschen was andeuten können, ein bisschen in irgendwelchen Entwicklungen sein können. Aber bis auf, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für WrestleMania vorgesehen ist, Charlotte gegen Asuka, sehe ich da momentan noch überhaupt gar nichts, was in diese Richtung gehen könnte.
Versucht mal aus dem aktuellen Roster, aus den aktuell präsenten Charakteren, Stand jetzt eine richtig starke WrestleMania-Card zu machen, die wirklich ziehen würde. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, ja, Aleister Black gegen Ricochet wäre ja geil. Nee, die haben gerade leider nicht das Standing dazu. Und ja, doch, es wäre geil. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, da merkst du so ein bisschen, diese WrestleMania-Card, da wirst du wahrscheinlich jemanden wie Goldberg sehen. Wer weiß, vielleicht sehen wir dieses Jahr auch wieder jemanden wie Triple H, aber man wird wieder auf Legenden zurückgreifen. Denn eine WrestleMania-Card ohne Legenden, und das spricht nicht für das aktuelle Produkt, wäre eine schwache Mania-Card. Und ich würde mir wünschen, dass man da jetzt anfängt und wirklich was Großes jetzt schon aufbaut. Ich meine, Mania ist in 4 Monaten. Das hört sich jetzt erstmal noch ganz schön viel an, aber die Road to WrestleMania steht vor ihrem Startschuss. Eigentlich soll man jetzt schon anfangen, den Grundstein für die ganz großen Sachen zu legen. Und nichts, also ansatzweise nichts, löst gerade bei mir so ein richtiges Feeling aus von, boah, Alter, das kann richtig groß werden, das kann richtig fett werden. Das empfinde ich leider im Moment nicht.
Ja, gibt uns irgendwas Relevantes einfach, um irgendwas, wo wir uns drüber Gedanken machen können auf dieser Road. Es muss jetzt ja gar nicht die super ausgeklügelte, super intelligente Story sein, aber irgendwas Solides einfach. So weit ist es inzwischen, dass ich mit irgendwas Solidem bei WrestleMania einfach zufrieden sein könnte. Irgendeine solide, aufgebaute Story, bin ich total cool mit.
Der Fiend ist ganz solide verbrannt, würde ich sagen.
Also der ist voll verbrannt.
Der ist voll verbrannt. Ich verweise an dieser Stelle noch auf den Nachschlag mit Alex auf Patreon. 45 Minuten über diverse Themen, über die aktuelle Situation im Team, über meine glücklicherweise Jobzusage. Wer es nicht mitbekommen hat, ich bin ab Anfang Februar bei der Bravo Sport in der Redaktion mit am Start. Und haben über ganz, ganz viele verschiedene Sachen gesprochen in diesen 45 Minuten im Nachschlag. Also hört da gern mal rein, das noch als Programm. Verweis und damit würde ich sagen, das war die Raw Review. Schreibt uns auch gerne, was ihr von Daniel haltet und dann gucken wir mal, ob und wann wir dich hier wieder hören. Also für Hauptkampf behalte ich dich auf jeden Fall auf dem Zettel und wenn die Leute möchten, dann hören wir dich vielleicht öfter in den Raw und SmackDown Reviews. In diesem Sinne, du darfst die Leute nach Hause schicken. Ich verbleibe mit GW. Das war der letzte zeitnah aufgezeichnete Podcast vor den Weihnachtstagen. Selbstverständlich gibt es am 24. Hier auch bei uns das Weihnachtsspecial über 3 Stunden. Also wer von euch Weihnachten vielleicht nicht mit der Familie verbringt, sondern allein zu Hause ist oder so, der darf da gern reinhören. Am Donnerstagnachmittag kommt das online und ansonsten schaut im Community-Tab. Dort findet ihr den Sendeplan. Wir melden uns dann Ende der Woche wieder mit der Review zu AEW Dynamite. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Daniel schickt euch nach Hause. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Danke nochmal für die Einladung, Tobi. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier wieder dabei zu sein. Ich wünsche natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.